Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und die Wintersportsaison, sie ist beendet seit letzter Woche, wo die FIS entschieden hat, aufgrund des Coronavirus keine weiteren Rennen mehr zu fahren, ist die Alpinsaison bei den Herren, bei den Damen und auch den anderen Wintersportarten für beendet erklärt worden. Die richtige Entscheidung mit Sicherheit, aber natürlich wollen wir uns jetzt die Zeit nehmen und über die Saison sprechen, den Rückblick einfach machen. Heute machen wir den Anfang mit dem Ski-Alpin-Bereich. Mein Name ist Sebastian Müller, das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern heute dazu einen Experten eingeladen, das liebe Kollege Tobias Ruf von Chiemgau24. Hallo Tobi.
Servus, hallo.
Ja, Tobi, lass uns vielleicht mal, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, über dieses abrupte Ende reden. Es war ja so, man hatte damit gerechnet, Orga kommt, alle hatten sich darauf vorbereitet und dann kam zwei Tage vorher vom FIS die Absage des Rennens und da auch Cortina Cantepezzo schon Tage vorher abgesagt wurde oder eine Woche vorher abgesagt wurde, war damit die Saison beendet. Natürlich sehr, sehr abrupt, weil wir uns auf ein richtig spannendes nochmal Wochenende gefreut hätten, denn der Gesamtweltcup war ja durchaus noch offen.
Er war noch offen. Vor allen Dingen, weil Michaela Schifrin angekündigt hatte, dass sie auf jeden Fall nach Skandinavien fährt. Sie hat nicht 100% gesagt, dass sie starten wird, aber sie hätte sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht. Und dann hätte sie natürlich den Fight nochmal eröffnet. Es wären drei Rennen angestanden. Alles Rennen, in denen Schifrin sehr, sehr gute Aussichten gehabt hätte. Man weiß natürlich nicht, wie sie nach so einer langen Wettkampfpause dann tatsächlich in Form gewesen wäre. Aber rein von der Papierform hätte sie da durchaus nochmal angreifen können. Klar war der Rückstand mit 153 Punkten relativ groß. Also bei drei Rennen auf eine so formstarke Federica Brignone das nochmal aufzuholen, wäre eine heiße Kiste geworden. Also selbst für eine Schifrin in Topform eine schwierige Aufgabe. Aber es hätte durchaus noch was passieren können. Absolut, ja.
Ja. Deswegen natürlich sehr, sehr schade, aber wie gesagt, absolut verständlich. Aufgrund des Coronavirus möchte man dort einfach kein Risiko eingehen. Ja, dass sich Sportler infizieren, dass dort das Coronavirus weiter getragen wird. Am Ende, wenn wir uns mal beschäftigen mit Herren und Damen, sind es insgesamt 23 Rennen, beziehungsweise mit dem Team-Event in Cortina sind sogar 24 Rennen, die abgesagt worden sind. Natürlich viele aufgrund des Coronavirus, gerade im März ja auch eine oder auch die Abfahrt oder das Speed-Wochenende in China im September, im Februar ist. So ist richtig. Natürlich fragen wir uns jetzt natürlich, Tobi, kann man irgendwie was tun, gerade bei so einem Thema Wetterbedingungen, ob man da vielleicht was ändern kann oder ist es einfach so eine Saison, die aufgrund des Coronavirus ein bisschen kaputt gemacht wurde, in Anführungsstrichen?
Ja, also Corona spielt schon eine große Rolle. Absagen im Ski Alpin gab es immer, wird es immer geben. Es waren jetzt überdimensional viele. Man hat natürlich dann versucht auch zu kompensieren. Also du hast das Wochenende in China, was ja so schon eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2022 gewesen wäre, hast du angesprochen. Das hat man ja zum Beispiel dann in Österreich stattdessen nachgeholt. Ja, da hat man schnell gehandelt und improvisiert und das kann ein Musterbeispiel für die nächsten Jahre sein, dass sowas immer mal wieder vorkommt. Wir erleben natürlich verschiedene Wetterbedingungen. Wir denken einfach eine Saison zurück. Da war es stellenweise zu viel Schnee und jetzt gibt es einen Winter, wo es dann zu wenig Schnee ist. Und Ski Alpin ist eine Sportart, die da nicht so flexibel ist wie zum Beispiel Skispringen oder Biathlon, wo man ein Schneedepot sich anlegt zum Beispiel. Ich kann jetzt für Ruhpolding zum Beispiel sprechen, weil ich hier für Chiemgau24 arbeite. Dort ist ein Schneedepot, das genauso viel Schnee produziert, wie man für die Präparierung der Langlaufstrecke in der Chiemgau Arena benötigt. Ist im Ski-Alpin nicht möglich. Du kannst keinen kompletten Abfahrtshang mit Kunstschnee präparieren. Geht halt nicht. Und ja, das ist so eine Saison, da muss man jetzt perspektivisch natürlich im Blick behalten. Und ja, für die Organisatoren, für die FIS, wird da in den nächsten Jahren vielleicht noch viel Zusatzaufwand hinzukommen. Weiß man nicht, vielleicht ist der nächste Winter wieder schneereicher. Also das ist jetzt Kaffeesatzleserei aus einer Saison, eine Entwicklung für die nächsten Jahre absehen zu wollen. Das kann keiner von uns, aber man muss es natürlich im Auge behalten und sich dann genau solche Maßnahmen, wie es nach der Absage in China dann passiert ist, dass dann halt mal Rennen an einem Donnerstag, an einem Freitag ausgetragen werden, ja, und nicht die Standard-Fernsehtermine Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind ja diese Slots, die man immer vorher schon vereinbart. Der geübte Wintersport-Seher am TV wird wissen, dass man immer versucht, dass die Events nicht parallel stattfinden, um eben auch TV-Übertragungen garantieren zu können. Aber da muss man einfach flexibler sein. Und jetzt in Quidfjell zum Beispiel in Norwegen wurde ja ein Rennen abgesagt und da war eigentlich die Idee, das am Montag nachzuholen. Aber das ist so ein bisschen auch daran gescheitert, dass das norwegische Fernsehen keine Kapazitäten hatte und keine Slots mehr freimachen wollte. So wurde es kolportiert aus Quidfjell. Und da muss man flexibler werden. Das war jetzt habe ich jetzt lange ausgeholt, aber ich glaube, das Thema ist relativ komplex und da muss man sich einfach schauen, muss man einfach zusehen, wie man sich für die Zukunft da einfach ein bisschen flexibler aufstellt. Weil es war wirklich viel. Und wenn dann sowas wie Corona passiert, da steckst du natürlich auch als Verband nicht drin, ja, dann hast du eine sehr, sehr dünne Saison, ja, wo dann 30 Rennen bei den Damen stehen, ja, und 36 bei den Herren. Das ist halt kein kompletter Weltcup, ja.
Nee, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es ist natürlich gerade jetzt in den letzten Wochen natürlich dann ja einfach wirklich dem Coronavirus geschuldet. Da müssen wir es, wie gesagt, recht werden. Aber es ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, die man auf jeden Fall beobachten sollte, jetzt in den nächsten Jahren, wie das weitergeht mit dem Wetter, mit den Pistenbedingungen, mit den Schneebedingungen. Da wird mit Sicherheit die FIS gefordert sein, so ein bisschen kreativer zu sein. Ja, Tobi, lass uns dann doch mit dem Sportlichen uns beschäftigen und den Blick werfen zu den Damen. Denn dort haben wir die erste italienische Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone. Klar, natürlich ein bisschen dadurch bedingt, dass Michaela Schifrin aufgrund des Todes ihres Vaters nicht immer mit dabei gewesen ist, soll aber ihren Erfolg in keiner Weise schmälern.
Nein, definitiv nicht. Und wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann ist sie einfach eine überragende Saison gefahren. Ja, sie hat die kleine Kristallkugel, also die Disziplinwertung im Riesenslalom gewonnen. Sie hat die alpine Kombination Disziplinwertung gewonnen. Sie ist Zweite in der Disziplinwertung Super-G, Dritte in der Abfahrt, Dritte in den Parallelevents. Slalom, okay, das ist nicht ihre Disziplin, da ist sie 36. Aber selbst da hat sie noch 20 Pünktchen gemacht, die am Ende viel wert sein können. Wir sprechen nachher noch über die Herren. Und ja, also das sind nur die Weltcup-Platzierungen. Sie hat 5 Siege geholt. Sie ist 6-mal aufs Podest zusätzlich gefahren. Sie war 20-mal in den Top 10. Sie hat ihre Siege, ihre Podestplätze in der Kombination im Super-G, im Riesenslalom. Sie ist in der Abfahrt in Bansko mal auf den 2. Platz gefahren. Also, du hörst es, Sebastian, das sind beeindruckende Zahlen. Und wenn du in 20 von 30 Rennen in die Top 10 kommst und keine Slalomfahrerin bist, das ist ein Brett. Also überragende Saison von Federica Brignone.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du bei 2/3 der Rennen in die Top 10 fährst, ich denke, da müssen wir uns nicht überhalten, dass du das nicht verdient hast, diesen Gesamtweltcup am Ende in die Lüfte zu strecken. Das müssen wir ganz, ganz klar so sagen. Und hat natürlich dann auch vielleicht so ein bisschen eigentlich die größte Konkurrentin, die es ja gewesen ist, immer von Michaela Schifrin. Peter Vlichov war so ein bisschen dopiert, denn die hatte sich mit Sicherheit ausgerechnet, hey, okay, Michaela Schifrin ist jetzt ein paar Rennen nicht da, das ist jetzt meine Chance, hier vielleicht den Gesamtweltcup zu holen. Am Ende Platz 3 im Gesamtweltcup. Natürlich vielleicht ein bisschen bedingt, dass dann auch nicht gefahren sind, dann wäre vielleicht nochmal knapper gewesen, aber trotzdem knapp 200 Punkte Rückstand. Ja, trotzdem soll mit zwei kleinen Kugeln im Parallelslalom und Slalom eigentlich für sie trotzdem noch eine gute Saison, auch wenn es dann zum ganz großen Wurf nicht gereicht hat.
Ja, die Saison war gut Und sie hat auch mehrere Rennen gewonnen. Es sind 5 an der Zahl, wenn ich mich recht erinnere. Das ist natürlich eine gute Bilanz. Sie hat Michaela Schifrin auch, als Schifrin noch regulär gefahren ist und ganz normal in Form war, das ein oder andere Mal wirklich richtig geärgert. Also auch gerade in Disziplinen, wo Schifrin haushoch überlegen schien, Slalom zum Beispiel, da hat sie ihren Stempel nachhaltig aufgedrückt. Und warum es für sie im Endeffekt mit dem Gesamtweltcup nichts wurde, liegt einfach daran, dass sie zu spät angefangen hat, die Speed-Disziplinen zu fahren. Sie ist nämlich im ersten Teil der Saison, also im Jahr 2018, ist sie nicht in den Speed-Wettbewerben angetreten. 2019. Danke. Da ist sie nicht in den Speed-Wettbewerben angetreten. Sie hat erst ab Bansko, 24. Januar 2020, hat sie angefangen, Speed-Wettbewerbe zu fahren. Und das durchaus mit guten Ergebnissen. Also da stehen 2 sechste Plätze, Abfahrt Super-G 6. Platz, Abfahrt 8., Super-G 9. Platz, dann 4. in Crans-Montana in der Abfahrt. Wenn sie das die ganze Saison über gemacht hätte, dann hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Aber klar ist natürlich auch, sie bringt sich jetzt in Stellung für die nächsten Jahre. Weil Vlhová war bisher Slalom, Riesenslalom, Parallelslalom. Jetzt fängt sie an, Speed mit dazu zu nehmen, mit, wie ich es gerade gesagt habe, guten Ergebnissen. Die kann Michaela Schifrin richtig gefährlich werden in den nächsten Jahren.
Ja. Ich freue mich schon wirklich dann auf die kommende Saison. Ich denke auch, Federica Pignone hat sich auch wirklich gute Stellung gemacht. Mal gucken. Das könnte mit Sicherheit vielleicht ein bisschen spannender werden als in den letzten Jahren, wo ja wirklich das Schiff und so von weggefahren wird. Also da sieht das bei den Damen auf jeden Fall spannend aus, glaube ich, kann man ganz
absolut gut so absolut. Fassen, ja.
Dann lass uns zur vielleicht besten Speedfahrerin im letzten Jahr kommen. Denn Corinne Sutter hat sowohl die Abfahrtskugel gewonnen als auch die Super-G-Kugel. Und damit muss ich ganz ehrlich zugeben, Tobi, mich überrascht, denn meine Top-Favoritin auf die beiden Kugeln waren sie auf keinen Fall.
Nee, das war sie wahrscheinlich für niemanden, weil sie ist ja im Weltcup nie aufs Podest gefahren vor dieser Saison. Sie war der Stern ist aufgegangen bei der WM in Ore. Da hat sie 2 Podestplätze geholt. Aber vorher stand sie wirklich noch nie auf dem Podium. Und jetzt knallt sie eine Saison raus, wo sie den Super-G gewinnt, wo sie die Abfahrt gewinnt, wo sie ihre 2 Weltcupsiege hat sie geholt. Sie ist oftmals aufs Podest gefahren. Also ich habe jetzt gerade Mist erzählt. Sie war in Andorra, war sie auf dem Podest und in Crans-Montana auch. Aber die ersten Podestplätze, die sie geholt hatte, das war bei der WM und das ist noch nicht so lange her. Ja. Also sie hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und diese Saison war dann wirklich die Krönung und ja, absolut verdient. Also brutal stark, ja.
Genau, und sich damit auch Platz 4 dann im Gesamtweltcup gehört, aber insgesamt, Tobi, war es ja wirklich eine starke Saison der Schweizerin. Wenn ich gucke, unter den Top 8 im Gesamtweltcup 4 Schweizerinnen, Wendy Holden auf Platz 6, Lara Gutberami auf Platz 7, Michelle Gesine auf Platz 8, also da haben die Schweizer gerade eine echt starke Fraktion an absoluten Topfahrerinnen mit dabei.
Das kann sich tatsächlich sehen lassen und ja, du hast natürlich noch eine Johanna Hellen, die ihre ersten Podestplätze überhaupt eingefahren hat. Wendy Holdener 6 Podestplätze, ist eine Bank. Michelle Gesine 2 Podestplätze. Lara Gutberami kommt wieder dahin zurück, wo sie schon mal war. Sie hat auch 2 Rennen gewonnen. Die ersten Weltcupsiege seit 2 Jahren. Dann gibt es eine Aline Dagnot, eine Melanie Meillard, die noch verletzt sind, wo noch wirklich viel Potenzial auch drinsteckt. Also ja, die Schweizer Damen haben da durchaus gezeigt, was sie können. Und das war wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Und man muss natürlich sagen, es ist so, dass es bei den Damen sehr, sehr eng zugeht. Ja.
Ja,
und dass sie halt in der Nationenwertung nur in Anführungsstrichen auf dem 3. Platz sind. Ja. Sie sind zwar nicht so weit weg von Österreich, die 2. wurden in der Nationenwertung. Italien hat diese Nationenwertung bei den Damen gewonnen. Aber ein 3. Platz steht halt bei der Schweiz. Also es war eine sehr, sehr gute Saison, aber ganz überragend ist es nicht, weil dann wärst du nämlich Erster in der Nation wert.
Genau, das stimmt. Am Ende fehlten 316 Punkte auf die erstplatzierten Italienerin, die mit Marta Bassino auf Platz 5 und Sofia Gottscha auf Platz 11 auch noch zwei sehr gute Fahrerinnen hatten. Und auch Marta Bassino, Tobi, hast du mir vorher gesagt, ist deine Überraschung der Saison.
Ja, also sie ist ja keine Unbekannte. Sie war vor dieser Saison, war sie auch schon fünfmal auf dem Podium. Davon aber viermal im Riesenslalom, einmal in der Kombination. Dieses Jahr allerdings hat sie alleine 5 Podestplätze und einen Sieg geholt. Ja? Also das zeigt schon, dass sie eine extrem gute Saison gefahren ist. Sie ist 24 Jahre alt und die Podestplätze und hat sie in der Kombination im Super-G, im Riesenslalom, in der Abfahrt und in Parallel-Events geholt, im Parallel-Riesenslalom. Das zeigt natürlich, wie vielseitig sie ist. Sie ist 24 und sie ist perspektivisch eine. Kann sein, dass Federica Brignone nicht die einzige Gesamtweltcup-Siegerin bleibt auf lange Sicht. Weil das ist natürlich eine Ansage, wenn du so vielseitig und so erfolgreich bist. Also hat mich sehr überrascht, dass sie so einen Sprung auch gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Gucken wir natürlich mal genau drauf, was sie dann auch im nächsten Jahr gelingen wird, auch in den nächsten Jahren da drauf, mit sicherem Namen, den man sich vielleicht auch mal tun sollte, dann für die Zukunft. Da sind wir sehr gespannt. Aber wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem deutschen Frauenteam. Dann müssen wir natürlich auch mal gucken, wie sich die geschlagen haben und natürlich werfen noch den Blick auf die Männer. Deswegen bleibt dran, hier bei Kalt, neulich irgendwie der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Kommen wir jetzt nun zum deutschen Team, Tobi, auf dem wir ein bisschen Gerüchte haben. Beste Deutsche im Gesamtweltcup ist Viktoria Rebensburg auf Platz 9. Und um dann die nächste Deutsche zu finden, muss man ein bisschen scrollen. Das ist Kira Weitel auf Platz 30. Und das zeigt natürlich auch, dass das deutsche Technikteam mal wieder nur hinterhergefahren ist. Ja, was machen wir daraus aus der Saison aus deutscher Sicht? Ist es eine Enttäuschung? Ist es ein Schritt vorwärts, ein Schritt rückwärts? Wie ist so dein Eindruck?
Ja, es ist schon Tendenz, also ist schon eine Enttäuschung und tendenziell ein Schritt zurück. Meidi Vicky ist im Speed-Bereich eine tolle Saison, eine gute Saison gefahren. Sie hat 2 Siege geholt, allerdings keinen weiteren Podestplatz. Im Riesenslalom ist sie überhaupt nicht aufs Podest gefahren. Das war früher ihre Paradedisziplin, aber da ist die Weltspitze natürlich extrem zusammengerückt. Man hat es vor allen Dingen daran gesehen, dass eine Michaela Schifrin auch bei Riesenslaloms, als sie in Bestform war, nicht angetreten ist und alles zerbröselt hat, sondern da sind extrem viele Fahrerinnen, haben sich in dieser Disziplin gerade weiterentwickelt. Und da war es für die Vicky schwierig, so ein bisschen die Balance zu halten zwischen Speed und Riesenslalom. Man muss ja das ganze Training anpassen und sich da entsprechend auch einstellen. Sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ja, das kommt natürlich auch noch mit dazu, dass Konkurrentinnen wie Michaela Schifrin, die 25 ist, Petra Vlhová 24, Marta Bassino 24, selbst eine Brignone ist noch jünger als die Vicky. Das sind natürlich Faktoren, die da auch mit reinspielen. Und deswegen war die Saison von Rebensburg gut. Ja, wer 2 Rennen gewinnt, fährt eine ordentliche Saison. Sie ist ja auch jetzt 9. im Gesamtweltcup geworden. Und wenn sie sich in Garmisch nicht so schwer verletzt hätte, dann wäre sie da auch noch höher klassifiziert gewesen. Also es war während der Saison, hat sie sich immer so zwischen Platz 4 und 8 so eingependelt in dem Bereich. Das wäre auch drin gewesen. Deswegen Vicky gut. Kira Weidle hatte wirklich das große Pech, dass sie sich in der Sommervorbereitung verletzt hat und das Trainingslager in Chile vorzeitig abbrechen musste. Diesen Trainingsrückstand hat sie irgendwie nie kompensieren können, obwohl es eigentlich ganz gut anfing. Ja, sie hat in Lake Louise, wo die ersten Speedrennen waren, hat sie eigentlich noch gute Ergebnisse erzielt mit einem 8. Platz und einem 6. Platz. Und ja, dann war irgendwie so ein bisschen ein Knick drin. In Dansko ging es noch, ja, da ist sie 6. und 8. wieder geworden. Aber sie ist letztes Jahr zweimal aufs Podest gefahren und ich hatte mit ihr gesprochen vor der Saison und sie hat gesagt, ja, trotz der Verletzung hofft sie, dass sie so daran anknüpfen kann und da vielleicht noch einen draufsetzen kann. Hat ein bisschen auch mit einem ersten Weltcup-Sieg geliebäugelt, aber weil, ja, schwierige Umstände jetzt für die Kira, aber sie ist eine sehr junge Athletin noch, sie ist 24 Jahre alt. Da können wir für die Zukunft schon draufsetzen, dass da von ihrer Seite aus noch was kommt. Ja, und jetzt die Technikerin. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, so im ersten Saisonteil sah das eigentlich alles ganz ordentlich aus. Ja, ja. Da hat man wirklich gedacht, dass sich so das Ganze, angeführt von Christina Ackermann und von Lena Dürr, dass sich das Ganze so stabilisiert. Aber dann war das nach dem Slalom in Lienz, ab da war es mehr oder weniger vorbei. Und dann haben sie nicht nur einen Schritt zurückgemacht, sondern eigentlich zwei Schritte zurückgemacht. Also da waren dann Ergebnisse, die schlechter waren als noch vor der letzten Saison, wo man ja schon eine kleine positive Entwicklung nach oben sehen konnte. Und dann hat man eigentlich gedacht, so, da scheint so ein stetiges Wachstum zu entstehen. Und ja, aber ich gehe jetzt da nicht mit einem guten Gefühl raus aus der Saison. Vor allen Dingen, weil die Beste, die wir dann wirklich noch hatten, ja, die auch den 9. Platz in der Slalomwertung belegt hat, nämlich die Christina Ackermann, die hat die Karriere jetzt beendet. So. Und das ist natürlich für das Technikerteam, gerade im Slalom, extrem schwierig. Einen Namen möchte ich noch erwähnen, das ist Marlene Schmotz, die wirklich gut reingekommen ist in die Saison, die gerade auch im Riesenslalom auch durch Zwischenläufe, also dass sie mal in einem Durchgang die zweitschnellste war und dass sie sich da kontinuierlich gesteigert hat. Selbst die Viktoria Rebensburg hat sie extrem gelobt und hat gesagt, wow, die Leni, die macht richtige Fortschritte. Ihr reißt natürlich dann, also das heißt natürlich, ihr reißt dann das Kreuzband und das ist extrem bitter für den Deutschen Skiverband. Ich hoffe, dass sie bald zurückkommt und bald an die Form anknüpfen kann, die sie gezeigt hatte. Und ja, ansonsten müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, weil, ja, wie du schon selber sagst, dass man muss weit nach unten scrollen, um die deutschen Damen dazu zu finden. Ja.
Ja, genau. Wir hoffen natürlich für die Marlene Schmotz, dass sie möglichst wieder fit wird und dass dann in der kommenden Saison bei den Technikdamen wieder ein Schritt nach vorne zu sehen ist. Wie gesagt, erste Saisonteil sah es relativ gut aus, aber danach ist ein Einbruch gekommen und natürlich jetzt ohne Christine Ackermann wird es natürlich nicht einfacher. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich dort präsentieren werden. Lass uns vielleicht noch, Tobi, über die Österreicherin sprechen, denn wir hatten sie erwähnt, Platz 2 in der Nationenwertung, trotzdem keinen in den Top 10. Ja, gutes Gesamtergebnis, aber so diese großen Ausreißer nach oben haben dann vielleicht gefehlt oder wie würdest du es für die Österreicherin zusammenfassen?
Ja, das ist eigentlich ganz gut von dir schon zusammengefasst, dass so diese ganz großen Ausreißer, die wir letztes Jahr zum Beispiel von der Nicole Schmiedhofer, die Rennen ja in Serie gewonnen hat, dass wir die jetzt nicht gesehen haben. Was wir allerdings gesehen haben, also es stehen am Ende des Tages stehen für die österreichischen Damen stehen zwei Weltcupsiege. Und das ist für eine Nation wie Österreich zu wenig. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Also das hat Viktoria Rebensburg alleine geschafft. Und das ist das, was du ja auch sagst, so die ganz großen Ausschläge nach oben, die haben wir nicht gesehen. Was wir aber gesehen haben, dass sie unheimlich vielseitig aufgestellt sind. Ja, also dass du hier Namen findest, dass du Franziska Gritsch, Kathi Linsberger, Kathi Truppe, Nina Ortlieb, Nicole Schmiedhofer, Steffi Venier, die sind alle aufs Podest gefahren. Also du siehst, wie vielseitig sie aufgestellt sind, aber die ganz große Topfahrerin, die ist ihnen einfach abgegangen in diesem Jahr. Und ja, klar, es ist keine Saison, wo man jetzt mit der Zunge schnalzt als Österreicher, aber wenn wir jetzt gerade über die Perspektiven innerhalb der deutschen Mannschaft gesprochen haben, dann siehst du hier natürlich absolutes Potenzial, ja, weil du einfach auf viele verschiedene Athletinnen in Zukunft in allen Bereichen, also im Speed, im Technikerbereich, kannst du auf viele verschiedene Athletinnen setzen. Und deswegen würde ich abhaken und einfach darauf aufbauen. Und dann kann das irgendwann schon wieder auch in eine Richtung gehen. Wenn es muss nur bei einer so ein richtiger Knoten aufgehen, ja. Und dann hättest du da in der Nationenwertung auch wieder Platz 1 stehen. Deswegen in der Summe war das schon, also in der Breite war das gut, in der Spitze war es zu wenig.
Ja, das denke ich auch, aber wie gesagt, da ist einfach enorm viel Qualität ja vorhanden und gerade in Speed-Disziplin ist es ja auch durchaus eng, da machen halt die Kleinigkeiten einfach solche Geschichten aus und deswegen würde ich es jetzt auch auf keinen Fall sagen, dass jetzt in den nächsten Jahren jetzt in den Top-Platzierungen fahren, sondern das ist auf jeden Fall eine Nation, die man immer auf der Rechnung haben muss in jedem Rennen, ja, dass sie dort möglichst vorne mit reinfahren. Ja,
ja, und du sagst es gerade im Speed-Bereich, das betrifft ja auch alle anderen. Ja, also du musst dir nur mal anschauen, wer diese Rennen gewonnen hat. Ja, da findest du bis auf Lara Gut-Behrami in der Abfahrt, findest du halt keinen Namen zweimal in dieser Siegerliste. Ja, es haben immer unterschiedliche Damen diesen Wettbewerb gewonnen. Super-G gab es nicht eine Dame, die zwei Rennen gewonnen hat in dieser Saison. Und in der Abfahrt war es nur Lara Gut-Behrami. Sonst gab es auch immer unterschiedliche Siegerinnen. Also das ist kein rein österreichisches Phänomen oder Problem.
Genau. Das zeigt es auf jeden Fall. Tobi, lass uns vielleicht zum Abschluss, wenn du noch jemanden hast, Überraschungen, Enttäuschungen. Also ich fand Alice Robinson eine positive Überraschung, ja gerade auch mit dem Sieg in Levi direkt zu Saisonbeginn. Also damit war nicht unbedingt so zu rechnen. Beziehungsweise nicht in Levi,
in Zölden hat sie gewonnen.
In Zölden, ja, genau.
Und in Gran Scagora hat sie auch gewonnen. Ja. Da hat sie jeweils Riesenslalom gewonnen. Also Alice Robinson ist natürlich keine, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, das ist ein unfassbares Talent, das unter anderem Michaela Schifrin auch als, da hat sie schon gesagt, die ist richtig stark, die Alice Robinson. Und das hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, dass da jemand kommt, der die ganz Großen da auch ärgern kann. Und sie ist letztes Jahr zum Weltcup-Finale in Andorra, in Soldeo, ist sie schon Zweite geworden im Riesenslalom. Und damals hat die Weltspitze schon die so auf dem Schirm gehabt. Ja, da war sie 17 Jahre alt. Und wenn eine 17-Jährige dir so ein Ding rausknallt, da schaust du natürlich als Konkurrenz drauf. Ja, und dann ging es natürlich überragend gut los in Sölden. Und ja, dann ist die Formkurve so ein bisschen nach unten gegangen, aber jetzt hinten raus war sie wieder richtig stark. Also mich hat es jetzt nicht sonderlich überrascht, dass sie sich da Konkurrenz so auf dem hohen Niveau konkurrenzfähig gezeigt hat, dass sie natürlich gleich das erste Rennen gewinnt. Das war schon, das war auch für mich eine Überraschung. Genau.
Hast du sonst irgendwie eine Enttäuschung oder wo du sagst, eine Fahrerin, die, wo ich mehr erwartet hatte diese Saison?
Ah, Tina Weirater fand ich, hat nicht das rausgeholt, was sie eigentlich kann. Also fünfte Plätze, die hat sie mehrmals eingefahren. Das waren ihre besten Ergebnisse. Sie ist nicht aufs Podest gefahren. Im letzten Jahr ist sie dreimal aufs Podest gefahren. Da, ja, hätte ich ehrlich gesagt, dass da mehr kommt. Und ja, muss man schauen, wie es bei ihr dann weitergeht. Aber mei, solche Saisons gibt's halt, ja. Und dann, sie hat natürlich mehr drauf als das, was sie gezeigt hat.
Einen Namen vielleicht noch, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, Ilka Stojic, die ja die Saison auch nicht so stark gefahren ist und auch schon bessere Jahre hinter sich hatte. Ich bin mal gespannt, inwieweit sie vielleicht nochmal an ihre Form vor dem Kreuzbandriss zurückkommen wird. Da denke ich schon, das wäre noch so jemand, die auf jeden Fall da vorne in die Topspitze noch reinfahren kann, immer wieder, klar.
Absolut, aber bei ihr macht sich die Verletzung krass bemerkbar. Ja. Also sie hat da wirklich, wirklich Probleme gehabt. Wir werden gleich über die Herren reden und dann über einen Athleten, der nach einem Kreuzbandriss zurückgekommen ist, wie der absolute Wahnsinn. Bei ihr hat das nicht so hingehauen. Also da müssen wir schauen, wohin die Reise geht. Ja.
Genau, das müssen wir ja schauen. Aber wie gesagt, das war eine spannende Saison bei den Damen. Natürlich hätte noch ein super spannendes Finale geben können, das leider nicht gegeben hat. Aber ich denke trotzdem, war es die richtige Entscheidung. Und wir freuen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr und dann beziehungsweise in 6-7 Monaten ist es ja nur noch bis zum Start, hoffentlich im Wintersport.
Hoffentlich, ja. Hoffentlich.
Ja, genau, hoffentlich. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie es dann dort weitergehen wird. Und ja, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu den Herren zurück. Denn in meinen Herren war es ähnlich spannend und da gab es einen Sieger, womit auch vor der Saison nicht mehr zu rechnen. Deswegen bleibt dran hier bei Karl Schnolz. Ich bin der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren im Ski-Alpin-Bereich und wollen uns dort im Jahr 1 nach dem Karriereende von Marcel Hirscher damit beschäftigen, wer denn den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und wir müssen sagen, Tobi, wir hatten mit einem Zweikampf Alexis Pontereau und Christophersen gerechnet. Der war es auch, aber am Ende gibt es den lachenden Dritten, Alexander Armut-Kilde.
Und das ist eine dicke Überraschung, weil man geht ja in so eine Saison, schaut sich den Weltcup-Kalender an und geht eigentlich davon aus, ein Speedfahrer die große Kristallkugel gewinnen. Ah, das ist nicht möglich, weil der Weltcup-Kalender extrem techniklastig ist. Es ist jetzt doch passiert, auch die Umstände haben wir schon angesprochen, spielen ihm da natürlich in die Karten. Aber auch hier muss man sagen, Kilde ist eine extrem konstante Saison gefahren und zwar nicht nur in seinen Steckenpferd, also dem Speed-Bereich, wo er wirklich in der Abfahrt und im Super-G zu den besten Fahrern der Welt gehört. Er kann halt auch Riesenslalom fahren. Und das ist das Zünglein an der Waage gewesen, warum Kilde jetzt hier ganz oben steht. Weil er konsequent, ja, die ganze Saison über diese Riesenslaloms einfach gefahren ist. Und da immer wieder mal einen sechsten Platz geholt hat. Er ist in Alta Badia sogar Vierter geworden im Riesenslalom. Er ist Fünfter in Adelboden geworden. Er ist Sechster in Garmisch geworden. Er ist Sechster in Nigita Yuzawa Naeba, also in Japan geworden. Das zeigt dieser Mann und in Hinterstode auch Sechster. Dieser Mann kann nicht nur Speed, der kann halt auch Riesenslalom. Der kann alpine Kombination, der kann Parallel-Events. Und dann steht halt am Ende des Tages Alexander Armut-Kilde als Gesamtweltcup-Sieger. Irre. Also hätte ich nicht für möglich gehalten und alle Ehren wert, weil wenn wir gleich über Christophersen zum Beispiel sprechen, muss man bei Kilde halt auch sagen, er hat wirklich kennen wir ja heutzutage vor allen Dingen in anderen Bereichen, aber er hat
kein Klopapier gehamstert.
Der hat Punkte gehamstert, ja.
Ja, genau.
Der gute Herr Kilde, ja. Was für den Normalverbraucher die Nudeln und das Toilettenpapier sind für ihn halt Punkte im Riesenslalom und in Parallelevents und in der Kombination. Das hat er konsequent die ganze Saison über durchgezogen und ist 6-mal aufs Podium gefahren, hat ein Rennen gewonnen. Also dieser Mann steht zu Recht da oben, auch wenn die Zahlen jetzt Vierter in der Abfahrtswertung, Dritter in der Super-G-Wertung, Zweiter in der Kombinationswertung, also nur ein Rennen gewonnen, keine kleine Kugel gewonnen, eigentlich untypisch für einen Gesamtweltcup-Sieger, aber er hat es gut gemacht und er steht jetzt da oben und dann will ich jetzt vielleicht so die Brücke schlagen zu Christophersen, was ich ja schon gesagt hatte, Christophersen gewinnt zwar die Slalomwertung, die Riesenslalomwertung, aber er hat Super-G hat quasi nicht stattgefunden bei ihm, da hat er 9 Punkte geholt und das kreide ich ihm wirklich an, ist, dass er die Kombination nicht gefahren ist. Er hat die letzte Kombination, ist er mitgefahren, ja, aber die Kombinationen, die davor waren, die ist er nicht gefahren. Und ganz ehrlich, in so einem engen Feld mit Pantero, mit Kilde, kannst du dir einfach nicht erlauben zu sagen, ich verzichte auf die Kombination. Das sind zwar okay, nur 3 Rennen, aber es gehen ihm 2 Rennen ab. Und ein Christophersen hat ja die Fähigkeiten, wenn er die Kombination konsequent fahren würde, hat er die Fähigkeiten, da aufs Podium zu fahren. Und das muss er sich ankreiden lassen, dass er da einfach nicht alles investiert hat, um die große Kugel am Ende des Tages zu holen.
Genau, da bin ich definitiv bei dir. Und bei Alexander Amod Kill muss ich immer an deinen Vorgänger denken, Tobi, der auch Tobi hieß, vor 2-3 Jahren. Der hat immer wieder gesagt, behaltet mir Alexander Amod Kill im Auge. Und er wird sich mit Sicherheit einem bestätigen fühlen, dass er wirklich nur so eine starke Saison gefahren wird. Natürlich gehen die Grüße an raus, die älteren oder die längeren Zuhörer, die bei uns mit dabei sind, werden sich an ihn erinnern, an die Stimme. Und deswegen, wirklich eine starke Saison gefahren, immer einfach die Chancen genutzt. Und ja, am Ende die beiden Favoriten, schon durchaus dupiert, das kann man, glaube ich, schon ganz gut sagen. Natürlich, es war irgendwie so ein bisschen klar, aber ich fand auch, dass Christoffersen und Pontero beide nicht so richtig stark gewesen sind, also jetzt nicht so eine Dominanz aufbringen konnten, wie es zum Beispiel Hirscher zu besten Zeiten gemacht hat, sondern immer so Rennen dabei hatten, wo ich mich gefragt habe, wie sie sich eigentlich so ein Ergebnis haben zustande bringen können. Also irgendwie wirkten die nicht immer zu 100% frei und top in ihren Leistungen, ist so mein Eindruck, Tobi.
Ja, es war tatsächlich schwankend, wobei mir Pantiro gerade jetzt auch hinten raus sehr, sehr gut gefallen hat. Und der war von der Saisonplanung, war dann auf einem extrem guten Weg. Und ohne die Leistung von Kilde jetzt schmälern zu wollen, aber mit dem Technikerwochenende, was in Kranjska-Gora gekommen wäre, mit dem Saisonfinale, wo alles gefahren wird, und dieser Stärke von Pantiro auch im Super-G, wäre es, glaube ich, am Ende des Tages in der Form, in der er war, wahrscheinlich dann doch auf Pantiro hinausgelaufen, weil der Rückstand mit 54 Punkten, der ist halt nicht groß, das hätte er in einem Slalom, hätte er das rausholen können auf Kilde. Deswegen, für ihn ist es natürlich extrem bitter. Aber, und jetzt anschließend an das, was du auch schon gesagt hast, hier stehen halt 4-0er, 4-0-Ergebnisse im Slalom. In Levi nicht qualifiziert, in Wengen, in Kitzbühel und in Chamonix nicht zu Ende gefahren, also ausgeschieden. 4-0er, Sebastian, im Slalom. Eine Disziplin, in der Kilde nicht punktet. Also, du kannst es dir ja selber ausrechnen. Was da an Punkten liegen bleibt, das ist irre. Und das macht am Ende des Tages, macht das den Unterschied aus. Der hat 6 Rennen gewonnen, der Pantiro. Ja? Also, das ist ja eine gute Saison. Kilde hat 1 gewonnen. Ja, und er gewinnt 6 Rennen, steht aber hinter ihm. Und das sind diese vier Slaloms, die er nicht beendet hat. Die kosten ihm am Ende die große Kugel. Und jetzt steht er in Jahr 1 nach Hirscher, obwohl er 6 Rennen gewonnen hat, steht er mit dieser depperten kleinen Kugel für die Kombination da, wo 3 Rennen gefahren wurden. Und sonst hat der Mann nichts gewonnen. Ja? Christoffersen gewinnt Slalom und Riesenslalom und er steht mit der Kombinationskugel da. Also extrem bitter für ihn. Ja.
Ja. Auf jeden Fall, da bin ich komplett bei dir. Also da darfst du dir einfach keine Fehler erlauben. Das ist halt bei ihm das ein oder andere Mal dabei gewesen. Natürlich gerade Levi, da darfst du nicht erlauben, dass du nicht mal in den zweiten Durchgang kommst. Und dafür war die Qualität von Pontero viel zu gut dafür. Und wenn du guckst, 54 Punkte in 4 Rennen hätte er im Slalom noch herausgeholt. Ja. Also, dann müssen wir nicht überhaupt diskutieren. Also das ist ja.
Also Sebastian, du scheidest schon mal aus. Das gehört im Skifahren dazu. Das ist ein
klar, Auto. Natürlich.
Aber 4 in der Disziplin, in der dein Hauptkonkurrent, der jetzt Kilde am Ende des Tages war, nicht punktet. Das ist halt brutal, ja.
Aber selbst im Kampf mit Christoffersen, der ja auch ein guter Slalomfahrer ist, darfst du halt auch dann natürlich dann nicht 4-mal nicht punkten. Das ist natürlich auch ein Thema. Absolut. Aber da hast du den Punkt natürlich dann durch die Speed-Disziplin natürlich dann wieder rausgeholt. Aber das ist dann, wie gesagt, ein spannendes Thema natürlich. Und das spricht aber auch, dass man wirklich dann auch gucken kann am nächsten Jahr, dass mit Sicherheit spannend bleibt. Denn wenn man sich dann solche kleinen Aussätze erlaubt, dann haben natürlich auch andere Fahrer eine Chance, dort vorne mit reinzukommen. Lass uns zum österreichischen Team kommen. Im Jahr 1 ohne Christoffersen mit Platz 4, Platz 5 im Gesamtweltcup. Matthias Mayer und Vincent Griechmeier haben gerade die Speedfahrer so ein bisschen die Kohlen aus dem österreichischen Ofen geholt,
Tobi. Ja, das kann man so sagen. Also die Speedfahrer haben es für die Österreicher, für die österreichischen Herren haben es die tatsächlich gerettet, weil Riesenslalom war natürlich eine absolute Vollkatastrophe aus österreichischer Sicht. Ja, da hast du nicht einen Podestplatz. Im Slalom, Marco Schwarz kommt natürlich von einem Kreuzbandriss zurück. Sowas braucht dann immer ein bisschen Zeit. Und er hat auch 2 Podestplätze geholt. Und Adrian Pertl ist wirklich ein kleiner Stern, der da aufgegangen ist, der auch in Chamonix aufs Podest gefahren ist. Und deswegen, Klar, auch im Slalom, wenn du halt so einen Athleten hast wie Marcel Hirscher, bist du als Nation extrem verwöhnt. Und wenn der dir wegbricht, dann merkst du halt erstmal, wie schaut denn die Realität eigentlich aus. Und deswegen, die Techniker werden nicht zufrieden sein, aber die Speedfahrer, die haben eine gute Saison hingelegt. Also gerade Griechmeier und natürlich allen vorneweg der Matthias Meyer. Das war schon eine extrem, extrem starke Saison von den beiden. Also da können und müssen die Österreicher in Zukunft so ein bisschen auch drauf zählen und setzen. Ja.
Genau. Keine Kugel haben sie aber trotzdem nicht gewonnen, zwei Schweizer die Kugeln geklaut haben. Beat Voits in der Abfahrt und Maro Kawielzl im Super-G. Also da haben die Schweizer, die ja auch die beste Nation gewesen ist insgesamt und auch bei den Herren, wirklich ihre Klasse bewiesen und stehen aktuell als die Skifahrernation in schlechthin dabei. Männer und Frauen, würde ich jetzt auch mal sagen, ja.
Ja, ja, also gerade bei den Herren. Das ist, wir haben ja über die Frauen vorhin schon gesprochen, die Dritte geworden sind in der Nationenwertung. Aber was die Herren dieses Jahr von der Schweiz da hingebrettert haben auf die Pisten der Welt, das ist schon extrem beeindruckend. Ja, also du hast schon Beat Voits angesprochen, du hast Mauro Kawielzl angesprochen, und Carlo Janka ist auch wieder aufs Podest gefahren und hat wieder Top-10-Ergebnisse eingefahren, den man ja auch schon ein bisschen abgeschrieben hatte. Ein Marco Odermatt, ja, dieser junge Bursche, der den Super-G in Beaver Creek gewinnt, sich danach verletzt, aber schon auch zeigt, was in ihm steckt. Und dann fährt der Odermatt auch im Riesenslalom aufs Podium. Loic Meillard ist im Riesenslalom aufs Podest gefahren. Und Slalom ist natürlich ein Brett. Ja, also was Daniel Jühl da rausgehauen hat mit 3 Siegen und 2 weiteren Podestplätzen, das ist schon extrem stark. Und auch da ein Ramon Zennhäusern, der regelmäßig liefert. Also die sind halt in der Breite extrem gut auch aufgestellt. Ja, mit Abstand die stärkste Nation. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden.
5 Vorsprung im Nationenwertung, 85 Punkte auf die drittplatzierten Norweger, die auch mit Kjetil Jansrud noch einen dritten Mann in den Top 10 hatten. Aber ja, die Schweizer sind wirklich absolut bombenstark. Also da ist wirklich viel, viel Qualität vorhanden. Ja. Da können wir aus deutscher Sicht, Tobi, nur von träumen. Thomas Dresen Platz 9, Platz 2 in der Disziplinenwertung in meiner Abfahrt. Also schon eine gute Leistung dort gezeigt. Aber auch dahinter fehlt so ein bisschen an einem zweiten guten Mann.
Ja, aber lass uns über Thomas Dresen sprechen. Also das ist natürlich eine brutale Saison, die er abgeliefert hat. Dieser Mann ist von einer extrem schweren Verletzung zurückgekommen. Er hat sich ja Ende 2018 in Beaver Creek hat er sich das Knie zerfetzt und die Schulter war kaputt. Er musste die Saison natürlich beenden mit Kreuzbandriss und was da alles kaputt gegangen ist. Und dann war allen nicht so ganz klar, wie kommt er denn zurück? Ja, Ilka Sturic, wir haben es vorhin angesprochen. Viele Sportler tun sich natürlich schwer, nach so einer Verletzung dann wieder in den Weltcup zurückzufinden. Ich habe ihn getroffen im Oktober, ihn auch gefragt, so Thomas, wie schaut's aus? Und er hat damals gesagt, ja, so ganz 100% ist das Knie noch nicht. Und er will sich jetzt so langsam rantasten. Damals wusste er auch noch gar nicht, ob er dann in Lake Louise überhaupt an den Start gehen würde. Aber er hat gesagt, ja, er schaut so ein bisschen von Woche zu Woche, wie es ihm geht. Und er will sich da so wieder rantasten und will dann, so wenn die Rennen in Europa sind, will er eigentlich so auf dem Level wieder vor der Verletzung sein. Und dann kommt der Typ und fährt ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss in Beaver Creek in seinem ersten Rennen in Lake Louise, brettert der runter und gewinnt dieses Rennen. Also völlig, völlig irre, was er da von diesem Tag an in dieser Saison geleistet hat. Ja, er ist der erste Deutsche, der 2 Rennen in Folge, 2 Abfahrtsrennen in Folge gewinnt. Gab es noch nie. Ja. Er hat jetzt 5 Abfahrtssiege auf seinem Konto, ist damit jetzt schon mit seinen 26 Jahren der beste deutsche Abfahrer aller Zeiten. Es hat den ersten Heimsieg für den Deutschen Skiverband in Garmisch-Partenkirchen seit Markus Wasmeyer 1992 geholt. Du hast es gesagt, er ist 2. in der Abfahrtswertung. Er ist 9. in der Gesamtwertung Und er ist ja wirklich einer, der nur Abfahrt und Super-G fährt. Er ist zwei weitere Male aufs Podest gefahren. Also ich weiß nicht, wie du die Saison von ihm empfunden hast, aber in der Comeback-Saison so zu performen, das ist schon brutal. Also Hut ab, Thomas Dresen.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man ja ganz, ganz klar sagen. Also für mich ist er auch der kommende Mann, der demnächst mal eine Abfahrtskugel oder eine Super-G-Kugel gewinnen wird. Ja. Ich denke, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Wie gesagt, knapp war es dieses, oder nicht ganz knapp, 200 Punkte, haben trotzdem noch auf Beat Feuz gefehlt. Aber sobald der Schweizer Kugelblitz auch mal seine Karriere beendet, ist auf jeden Fall Thomas Dresen, muss er sich nicht verstecken vor den anderen. Also das haben wir ganz, ganz klar gesehen. Und das ist aus deutscher Sicht mit Sicherheit der große Lichtblick. Und mit seinen 26 ist er noch jung, weil gerade im Alter bist du als Speed-Fahrer ja eigentlich noch besser dann, weil du dann die Pisten kennst.
Ja, du musst dir ja nur anschauen, wer die Top-Athleten sind und wie alt die jeweils sind. Ja. Ja? Also ein Beat Feuz, ein Dominik Paris, der sich ja auch einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ich glaube, der hätte da um die Abfahrtskugel auf jeden Fall ein Wörtchen noch mitsprechen können. Das sind ja alles keine Anfang 20-Jährigen. Auch ein Matthias Meyer ist schon 29. Also die Speedfahrer, die brauchen einfach Zeit, wie du schon sagst, um A, die Erfahrung zu haben, aber auch um diese körperliche Robustheit aufzubauen. Jeder weiß es von sich selber, ein Körper verändert sich einfach. Und man ist mit Anfang 20 einfach vom gesamten Skelett und von der gesamten Statur einfach anders konstruiert, als man das dann mit 30, 35 und so weiter ist. Und diese körperliche Robustheit, die kommt dann mit dem Alter. Und Thomas Dresen ist 26, wie du, also du hast ja schon gesagt, wenn so ein Feuz dann irgendwann seine Karriere beendet, wird halt Dresen 28 oder 29 sein. Also in dem Alter, wo die Abfahrer eigentlich erst so richtig stark werden, aber er ist es schon mit 26. Ich kann dir nur zustimmen. Da ist eine Abfahrtskugel, ist eine Frage der Zeit, wenn er fit und gesund bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, wie gesagt, wichtig einfach, dass er dann fit bleibt, denn natürlich ohne die Fitness ist es ganz, ganz schwierig, in der Weltklasse mit dabei zu sein. Dafür ist sie zu dicht beieinander. Da gibt es richtig, richtig viele gute Fahrer, die dann noch oben mit dabei fahren. Deswegen schauen natürlich dann weiter drauf, wie sich Thomas Dresen in der nächsten Saison schlagen wird. Aber wie gesagt, sieht momentan auf einem guten Weg aus. Aber aus solcher Sicht natürlich so ein bisschen mit einer der einzigen, und damit wollen wir uns auch gleich beschäftigen, uns mit den anderen Deutschen mal anschauen, wie die eigentlich ihre Saison gefahren haben. Und natürlich wollen wir noch ein bisschen den Blick werfen auf die alpine Kombination und den parallelen Riesenslalom und deren Zukunft im Weltcup. Deswegen bleibt dran hier bei Kalle Schnäuzig, irgendwie der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, nachdem wir uns jetzt mit Thomas Dresen beschäftigt haben, dem deutschen Lichtblick in der letzten Saison, lass uns vielleicht dann auch zu den anderen Namen kommen. Tobi, Andi Sander, aber auch natürlich einen Stefan Luiz, einen Lino Strasser, einen Alexander Schmid. Es war nicht so richtig gut.
Ja, die sind natürlich auf dem Papier weit weg. Ich glaube, man muss es aber ein bisschen differenziert betrachten. Ja. Also ein Andi Sander kommt auch aus einem Kreuzbandriss zurück. Und er hat im Gegensatz zu Dresen Zeit gebraucht, um in die Saison reinzukommen. Hinten raus, aber hat er wirklich ordentliche Ergebnisse abgeliefert. Ja, wir sprechen hier nicht von Siegen, wir sprechen hier nicht von Podestplätzen. Das entspricht wahrscheinlich auch nicht dem Vermögen. An einem sehr guten Tag kann auch ein Andi Sander aufs Podest fahren. Aber er ist halt jetzt nicht das absolut höchste Regal. Aber an guten Tagen ist er schon in dem Regal direkt darunter zu finden. Und bei ihm finde ich, deswegen sollte man da auch nicht zu streng und zu kritisch sein, auch mit der schweren Verletzung, aus der er kommt, ja, die er dann eben in so eine Saison mitbringt. Und er ist 30 Jahre alt. Es ist natürlich ein schwieriger Regenerationsprozess für einen 30-Jährigen als für einen Mit-20er. Auch das kennt jeder von sich selber. Und deswegen bei ihm würde ich tatsächlich so sagen, dass es eine ordentliche Saison war. Das Gleiche trifft für mich auf Linus Strasser zu, der in den Jahren davor ja himmelweit davon entfernt war, unter die besten 10 zu fahren, also ein Top-10-Ergebnis zu fahren in den Slalom-Bereichen. Und wir hatten ja ganz große Sorge vor der Saison, wie soll das denn werden, wenn jetzt Felix Neureuther weg ist. Und dann kam der Linus Strasser daher und hat für den deutschen Skiverband, muss man sagen, im Slalom-Bereich das Ding mehr oder weniger gerettet. Ja, auch hier reden wir nicht vom Podest, aber wir reden von einem neunten Platz, wir reden von einem achten Platz, wir reden von einem siebten Platz, von einem sechsten Platz. Das ist schon in Ordnung. Bei ihm ist halt dieses Ding immer, Linus Strasser ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Entweder er riskiert halt viel zu viel, oder er riskiert dann zu wenig, weil er weiß, wenn er zu viel riskiert, dann scheidet er wieder aus. Und er sagt selber, es ist bei ihm immer so ein bisschen schwierig, so die Balance zu finden. Oft wollen die Beine schneller als der Kopf und dann mal wieder umgekehrt. Und ja, aber ich finde, er hat es gut gemacht, auch mit dem Druck, der natürlich auf ihm gelastet ist, weil Felix Neureuther aufhört und er dann so da ein bisschen in die Bresche springen musste. Und deswegen würde ich ihm da schon auch noch ein ordentliches Zeugnis attestieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst jetzt bei den beiden, ob das nur für mich so eine subjektive Wahrnehmung ist. Aber ich finde, die zwei haben es tatsächlich gut gemacht in der Saison.
Ja, also ich finde auch, Linus Strasser hat schon Schritte nach vorne gemacht. Also das haben wir definitiv schon schlechter gesehen. Da bin ich absolut bei dir. Also mit Platz 12 im Slalom-Weltcup. Ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr mit zufrieden sein. Wirklich, seine Leistungen sind gut. Klar, er ist manchmal dann noch zu sehr schwankend in seinen Leistungen. Also du merkst schon noch, dass der Erste oder der Zweite klar besser ist als der andere. Aber zumindest kommt er jetzt konstant in die Punkte rein. Das ist auf jeden Fall etwas, was man ihm anrechnen sollte. Und ja, Anisander, das war mir gar nicht mal so bewusst, muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass er die Verletzung hatte. Aber natürlich, klar, da braucht man einfach ein bisschen länger mit 30, dass man so eine schwere Verletzung einfach wegsteckt, um dann vorne mit reinzukommen. Dann lass uns aber dann vielleicht über Stefan Luiz sprechen. Was war mit ihm?
Ja, was war mit ihm? Gute Frage. Also man ist eigentlich sehr positiv in die Saison gegangen, weil er weitestgehend verletzungsfrei durchgekommen ist durch die Vorbereitung und mit ganz großen Erwartungen dann in Sölden an den Start gegangen ist. Und dann hat so, das Übel ihren Lauf genommen. Also er ist da noch 16. geworden. In Sölden war mega enttäuscht. Aber wenn er gewusst hätte, was danach für Ergebnisse kommt, dann hätte er den 16. Platz in Sölden wahrscheinlich gerne genommen. Das war komplett der Wurm drin. Ein Stefan Luiz war immer ein Fahrer, der extremes Risiko geht und der immer Fehler einbaut in seine Fahrt. Nicht bewusst, aber die passieren. Er hat es aber in den letzten Jahren immer wirklich mit perfekter Abstimmung, mit seiner Technik auch, hat er und mit seiner aggressiven Art, Ski zu fahren, hat er das immer kompensieren können. Und dieses Jahr haben irgendwie diese Rädchen nicht ineinander gegriffen. Dann ist ihm die Körpersprache abgegangen. Er ist verunsicherter geworden. Die Startplätze wurden immer höher. Ja, man weiß ja, die guten Fahrer qualifizieren sich für diese erste Startgruppe und haben da natürlich einen Vorteil, dass du gerade in ersten Durchgängen auf sehr, sehr guten Pisten fährst, die dann noch besser sind als bei den Startnummern, die dahinter kommen. Das heißt, da ist so ein Schneeball-Effekt entstanden, den er sich selbst auch nicht wirklich erklären konnte. Und boah, wenn man sich die Körpersprache mal angeschaut hat, das war schon echt heftig. Also da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um ihn. Und er ist ja teilweise nicht in zweite Durchgänge gekommen. Ja, also das muss man sich mal überlegen. Er ist zweimal in einem Riesenslalom, was eine Paradedisziplin ist, wo er eigentlich zur Weltspitze gehört, ist er nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Das ist schon richtig heftig, ja. Mai, auch er ist dann ausgeschieden mal. Das kommt natürlich vor im Ski Alpin, passiert. Aber sich nicht zu qualifizieren für den zweiten Durchgang ist schon heftig. Dann aus dem Nichts am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, ist er Zweiter geworden in einem Parallelevent. Wobei diese Parallelevents, die kannst du nicht als Referenz nehmen. Das hat mit dem klassischen Skifahren wenig zu tun. Ja. Und dann aber, und das gibt mir jetzt so ein bisschen Hoffnung für die nächste Saison, ist es hinten raus wirklich besser geworden. Wir hatten da zwar nur noch in Garmisch und in Hinterstoder hatten wir nur noch zwei Riesenslaloms, da ist aber Neunter und Achter geworden. Und das sind Ergebnisse, an die er sich in der nächsten Saison wieder hin orientieren muss. Jetzt gleich wieder in die Saison zu gehen und sagen, ha, ich will wie in den Jahren davor um Siege mitfahren, aufs Podest fahren. Dafür ist zu viel passiert in dieser Saison. Man muss die jetzt genau aufarbeiten, woran es wirklich gelegen hat. Man muss technisch arbeiten, man muss mit dem Material schauen, ob da wirklich alles sauber war. Und dann sich wieder in diese Sphären orientieren, die wir jetzt hatten. Aber die Saison war natürlich für Stefan Luitz absolut zum Vergessen. Ja. Und deswegen, ich bin gespannt, wie sich diese Karriere weiterentwickelt. Er ist natürlich auch erst 27, also noch alles gut. Ja. Und so solche Jahre gibt es im Sport, wo dann einfach mal die Dinge nicht funktionieren. Aber der Turnaround sollte recht schnell kommen. Ja. Weil noch so eine Saison, dann wird es irgendwann schwierig.
Auf jeden Fall. Denn man hat es ja auch gesehen mit einem Fritz Dopfer, der jetzt seine Karriere beendet hat. Wenn du dann wirklich so in einem Negativtrudel drin bist, ist es halt ganz, ganz schwierig, da unten rauszukommen. Deswegen ist jetzt der Rücktritt jetzt vielleicht auch nicht mehr so unbedingt überraschend. Natürlich, klar, für ihn natürlich hätte sich was Schöneres gewünscht hinten raus, aber man hat bei ihm einfach gemerkt, nach seiner schweren Verletzung ist er nie wieder in diese Form gefunden von vorher.
Es ist natürlich auch eine extrem schwierige Verletzung gewesen. Also ein Schien- und Wadenbeinbruch ist für einen Ski-Alpin-Fahrer extrem schwierig. Also der Markus Wasmeier hat mir das mal erklärt. Wo sitzt denn dein Skischuh? Ja, du kannst dir ja mal selber jetzt unten hinlangen, Sebastian. Wo
mache ich?
Ja, mache ich auch gerade. Ja. Und wo platzierst du eben diesen Skischuh? Und das ist genau diese Stelle, wo halt das Schien- und Wadenbein gebrochen ist. Das ist schwierig.
Ja, stimmt. Ja.
Davon hat er sich nie erholt. Der war einer der besten Slalomfahrer der Welt, der Fritz Dopfer. Ja? Der hat Silber bei der WM 2015 gewonnen. Der hat, glaube ich, 7 oder 8 Podestplätze insgesamt in seiner Karriere in Slalom und Riesenslalom geholt. Weltcupsieg, da hat es immer um ein paar Hundertstel gefehlt. Aber allein das zeigt ja schon, wie erfolgreich er war. Und dann kommt diese Verletzung und ab diesem Moment ging es nicht mehr. Und er hat selber auch gesagt, der Körper macht nicht mehr mit. Ja. Schade, aber war die richtige und vernünftige Entscheidung.
Genau, das denke ich auch. Wie gesagt, da soll sich dann konzentrieren, dass sein Körper dann wieder fit ist und dass er nicht zu sehr Langzeitschäden davonträgt, die ihn dann ja sein Leben lang begleiten werden.
Ja, den Eindruck hat er nicht gemacht. Und ich glaube,
Ja,
dass er genau solche Dinge, die du jetzt ansprichst, dann auch verhindern will. Und
genau.
Es ist ja für einen Fritz Dopfer auch dann da, um Platz 35 und 40 mitzufahren. Wenn du mal Weltspitze warst, ist das extrem frustrierend. Und ja, dann sagt er sich auch so, nee, komm, es soll nicht mehr sein. Ich habe eine schöne Karriere gehabt, die beende ich jetzt. Und er wird dem Skisport auch erhalten bleiben. In welcher Funktion wird man sehen, aber an dieser Stelle war es die richtige Entscheidung. Genau.
Ja, genau. Lass uns vielleicht so ein bisschen zum Abschließen, zum Herrenteil über das Thema Überraschung, Enttäuschung sprechen. Wen hast du da auf deiner Liste? Ich fand zum Beispiel Philipp Zubcic sehr stark. Muss
ich zugeben. Ich würde mit der Enttäuschung anfangen, weil wir den deutschen Block gerade schon voll gemacht haben. Und die große Enttäuschung für mich ist ein Deutscher. Und das ist Josef Ferstl. Die Saison war nix. Also er ist 74. geworden im Gesamtweltcup, Sebastian. 109 Punkte. Allein letztes Jahr für seinen Kitzbühel-Sieg hat er 100 Punkte bekommen. Ja. Und dieses Jahr hat er 109 Punkte. Das Ganze fing an mit einem Riesenslalom-Training in Sölden, wo er sich an der Hand verletzt. Dann fällt er dadurch einige Wochen aus. Die ganze Mannschaft reist nach Nordamerika, um sich auf die Rennen in Lake Louise und Beaver Creek vorzubereiten. Pepi Ferstl muss zuschauen. Und diesen Rückstand hat er nie wieder aufgeholt in der ganzen Saison. Weißt du, was seine beste Platzierung war in diesem Winter? Platz 13 in Hinterstoder. Oh. Er war letztes Jahr 23. im Gesamtweltcup. Das darfst du nicht vergessen. Und jetzt steht da die 74. Und Platz 13 als bestes Saisonergebnis bei dem Anlagen, die Pepi Ferstl hat, Puh, ist für mich wirklich enttäuschend, muss ich leider so sagen. Er ist ein super Typ, ich mag ihn total gern und er ist auch super ehrgeizig, also am Fleiß liegt es da nicht, aber irgendwie hat das alles nicht zusammengepasst. Und die Wochen, die ihm da abgegangen sind, in dieser direkten Vorbereitung auf Nordamerika, die haben da schon einen riesigen Einfluss gehabt. Ja, weil wir reden da nicht nur über körperliche Punkte, sondern wir reden auch über den Bereich Material. Das Material spielt so eine große Rolle im Ski Alpin und das ist auf einem so hochentwickelten Niveau. Wenn dir da einfach viele Testfahrten und viele Testkilometer abgehen, ist es schwierig, da reinzukommen. Soll jetzt diese Verletzung soll jetzt nicht die Generalausrede für die ganze Saison sein. Das wird er auch nicht so sehen. Aber es spielt eine Rolle, aber trotzdem, es war übrigens ein 12. Platz in Garmisch, war das beste Ergebnis. Wie ihr seht, mache ich auch meine Fehler, aber ob 12 oder 13, die Saison war einfach nichts. Also da muss er schauen, dass er das abhakt und nächste Saison verletzungsfrei wieder zurückkommt.
Genau. Denke ich auch, zuletzt so schlecht wie zuletzt 2016, damals 95, damit knapp 40 Punkte weniger, aber wenn man vergleicht, letztes Jahr mit diesem Jahr fast die dreifache Punktzahl weniger.
Ja. Also ja. Das ist schon heftig.
Auf jeden Absolut. Fall.
Ja. Du, jetzt darfst du gerne über Philipp Subcic sprechen, mein Lieber.
Der ja, genau, ja? Philipp Subcic. Ja, also ich finde wirklich, dass die Österreicher, sage ich schon, dass die Kroaten da aktuell wirklich eine gute junge Truppe beisammen haben, angeführt, wie gesagt, von Philipp Subcic, Platz 3 im Gesamt, in Gewertung von den Riesenslalom, wirklich über die Saison vorne mit dabei gefahren, am Ende Platz 14 in der Gesamtwertung, mal eben die Punkteanzahl vervierfacht aus dem Jahr zuvor, also da ist wirklich jemand mit dabei, wo ich sagen muss, der ist auf jeden Fall im Riesenslalom, muss man ihn auf der Rechnung haben, in allen Rennen.
Hat mir auch gut gefallen, ja. Das nimmt die richtige Entwicklung. Und ja, du hast ja alles schon vorweggenommen. Also da kann ich dir nur zustimmen. Alles gut.
Hast du noch eine Überraschung oder so, wenn jemand sagt, okay, der hat echt gute Leistung gezeigt im letzten
Jahr? Also der Marco Odermatt gefällt mir schon extrem gut, ja, mit seinen 22 Jahren. Ja, also wir haben ja schon über ihn gesprochen und dass er da einfach daher da nach Nordamerika fährt und da einfach den Super-G gewinnt, lässig, ja, dass er dann auch sagt, okay, ich fahre auch in einem Riesenslalom, fahre ich aufs Podest, in Japan hat er das geschafft. Klar, unter schwierigen Bedingungen, aber die hatten alle. Ja, und er hat schon angedeutet, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann. Und dass er mit seinen 22 Jahren einer ist, den wir in Sachen Gesamtweltcup da schon auf der Rechnung haben müssen, ja, was das perspektivisch angeht. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sich jetzt die ganze Saison über anschaut, dass er sich auch verletzt hat und mehrere Wochen ausgefallen ist. Und dann, und das fand ich ehrlich gesagt auch eine krasse Nummer, ja, dass er sagt, ja, er kommt jetzt von einer schweren Verletzung zurück. Und wo bestreitet er sein Comeback? Naja, fahre ich mal die Streif in Kitzbühel als Comeback-Rennen. Okay, das musst du in dem Alter, ja, musst du in dem Alter mit 22 auch erstmal so machen, ja, und deswegen, ja, auch da auch so ein bisschen das Robinson-Ding, ja, man kennt ihn, ja, natürlich, man weiß, was dieser Mann kann und dass er mehrfacher Juniorenweltmeister in verschiedensten Disziplinen ist, das weiß man natürlich auch. Und das dann aber bei den Herren so dann im ersten regulären Weltcup-Jahr zu bestätigen, ist wirklich gut. Und dass er das gleich auf dem Niveau, dass er gleich ein Weltcup-Rennen gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Und deswegen ist er so da wirklich eine sehr positive Überraschung auch, ja.
Auf jeden Fall. Und ein Name, den wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren merken müssen, ist Lukas Braten, der Norweger.
Ach so, ja. Ja.
Mhm. Granate, würde ich sagen, ja.
Ja, der bringt sich da auch schon in Position. Also die Youngster, die lassen da schon durchblicken. Ja, das ist hohes Niveau. Absolut. Ja, absolut.
Auf jeden Fall. Also da gibt es mit Sicherheit einige spannende Namen, die da noch kommen werden. Und das wird auch, glaube ich, im nächsten wieder eine echt spannende Saison bei den Herren werden. Denn ich denke, wenn wir jetzt mal so ein allumfassendes Fazit machen, haben wir so mit einer der spannendsten Ski-Alpin-Saison schon seit langer Zeit, glaube ich, erleben, so gefühlt, Tobi.
Oder absolut, ja. Ja, total. Weil du hattest ja In den letzten Jahren Schifrin, Hirscher fahren vorne weg. Das heißt, die Saison hat angefangen und du hättest ihnen eigentlich in Sölden jeweils schon die große Kugel in die Hand drücken können und sagen so, bitte, pass drauf auf. Ja. Und das hat sich natürlich jetzt geändert und mit allen Umständen, die dann dazukommen, ja, ist das eine richtig krasse Saison mit zwei überraschenden Siegern im Gesamtweltcup, die man so nicht auf der Rechnung hatte. Und man muss sich die Rückstände anschauen, ja, und allein das spricht für sich. Und was ich vorhin über die Damen erzählt habe, trifft ja dann auch auf die Herren zu. Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Sieger, ja, in den verschiedensten Disziplinen gesehen. Und deswegen eine super spannende, tolle Saison, leider zu früh zu Ende gegangen. Ja. Und für den einen oder anderen dadurch natürlich tragisch mehr oder weniger geändert, aber hoffen wir, dass die Umstände es zulassen, dass es dann im Ende Oktober dann in Sölden nächstes Jahr weitergeht und dann können wir uns, glaube ich, auf eine Saison freuen, die noch eine Schippe drauflegen könnte, weil diese Saison hat, glaube ich, für viele gezeigt, was ist für mich überhaupt möglich. Also Vlhova, ja, wo ich gesagt habe, fängt zu spät an, Speed zu fahren. Christoffersen, der keine Kombinationen fährt. Das werden die, wenn die sagen, wir gehen auf den Gesamtweltcup, das werden die nicht mehr machen nächstes Jahr. Und dann hast du noch mit den Spannungsbogen noch eine Stufe höher gezündet.
Ja, also ihr merkt schon, wir freuen uns schon mega auf kommende Jahr, glaube ich. Können wir ganz, ganz gut beschreiben. Tobi, vielleicht noch einen Satz zur alpinen Kombination. Ja, das ist ja ein heikles Thema.
Hau ab. Also, er kotzt mich an, dieser Wettbewerb. Es ist wirklich. Wie findest du ihn denn? Fangen wir mal mit dir an, Sebastian.
Also ich fände natürlich schon eigentlich die Idee natürlich zu gucken, okay, wer ist dieser beste irgendwie Alpinfahrer und also der Alpin, also so Speed und Technik fahren kann, finde ich schon prinzipiell eigentlich eine spannende Idee, aber natürlich so, wie du es ihn machst, ich weiß nicht, also natürlich, das Interesse geht natürlich zurück, die immer weniger Athleten fahren ihn und wenn ich dann sehe, dass dann teilweise mit einem Fahrerfeld von 30 Leuten gefahren wird und dann dort Leute mit dabei sind aus Argentinien und so weiter, zeigt halt irgendwie, dass halt das Interesse der großen Nation nicht mehr da ist und dass man es dann versucht, mit einer anderen Sache umzudrehen und es interessanter zu machen, hat in meinen Augen auch nicht wirklich funktioniert, denn es waren trotzdem immer wieder so dieselben Namen, die man halt vorne erwartet hat.
Ja, und man ändert dann die Regel und sagt, wir wollen jetzt so die Technikfahrer, die Speedfahrer ein bisschen bevorzugen und sagen, die starten dann im Super-G, starten die als erstes und sie starten auch, also der Gewinner des Super-Gs startet auch als erster im Slalom. Ja. Das Rennen war gelaufen. Du hast dir die ersten fünf Fahrer anschauen können und danach bin ich in die Küche gegangen und habe meine Spätzle geschabt, weil das habe ich mir nicht angeschaut. Ja, nee, ganz ehrlich. Also das und da sind sich halt alle einig, es gibt halt diese drei oder vier Fahrer, ja, die diese Kombination wirklich können. Und beim Rest ist es einfach, Felix Neureuther hat gesagt, wenn diese Speedfahrer da den Slalom runtergehen, das ist wie wenn du Brustschwimmer gegen Kraulschwimmer antreten lässt. Das ist dann, wir reden hier von Spitzensport, ja, und das ist dann kein Spitzensport mehr, ab dem fünften oder sechsten Starter im Slalom. Und das sind Rückstände von 6 oder 7 Sekunden zustande gekommen. Und du hast gesagt, wer dann da halt alles am Start ist oder halt auch nicht. Und sorry, Leute, der Terminkalender ist so vollgepackt und ich bin voll bei...
3 Events waren es doch, glaube ich, bei den Herren nur. Also,
ja. Dann lasst es, ja. Ich bin prinzipiell bei dir und sag, es ist eigentlich eine tolle Grundidee zu sagen, wer ist der ausgeglichenste, der kompakteste Skifahrer? Wer kann Speed, wer kann Technik? Ist eine Grundidee, die super ist. Aber das Vorgängermodell war ein Auslaufmodell. Das Modell, das sie jetzt versucht haben, ist halt auch nicht interessant. Und wie willst du denn Leute von außen für alpinen Skisport begeistern, wenn die da zufällig mal einschalten und so einen Slalom sehen, in so einem Kombinationsslalom ab Start Nummer 10? Ja, und da fährt der Hans-Dieter Vollpfosten, fährt halt mit 9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Ja, da bin ich doch als Nicht-Ski-Alpi-Fan, sage ich da, das schaue ich mir doch nicht an. Das hat dann mit Spitzensport nichts zu tun. Sollte von euch einer wirklich Hans-Dieter Vollpfostner heißen, entschuldige ich mich, das war willkürlich gewählt. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Gut. Ja, ich bin da, wie gesagt, auch bei dir. Also ich finde den aktuellen Wettbewerb auch nicht zielführend. Da muss auf jeden Fall irgendwie eine Änderung her oder wie gesagt die Abschaffung. Also das ist mit Sicherheit nicht zielführend, wenn du da einfach ab dem 6., 7. Fahrer ausschalten kannst. Denn das wollen wir natürlich auch nicht sehen. Nee, nichts gegen die Fahrer, die da noch mit dabei fahren. Also ich finde das schön, wenn da Skifahrer aus Chile, aus Argentinien mit dabei sind. Aber wenn du keine Spannung hast und nur 30 Leute da fahren, da musst du dich halt schon fragen, ob das der Wettbewerb noch richtig ist. Also deswegen...
Ja. Und wenn wir da jetzt schon sind, müssen wir halt auch kurz über Parallelrennen sprechen. Ja, auch da waren Events dabei, verheerend in dieser Saison. Also du musst nur mal dran denken, dass wir ein Rennen hatten, wo danach die Fahrer gesagt haben, so Leute, lasst uns das boykottieren. Es ist zu gefährlich und es ist nicht gerecht, dass du es nicht hinkriegst, in diesem Parallelrennen zwei Pisten hinzustellen, die halt wirklich Chancengleichheit bieten. Genau. Da waren Rennen dabei, da haben 95% der Fahrer auf dem blauen Kurs gewonnen oder auf dem roten Kurs. Ja? Und da war von Anfang an klar, wer den blauen Kurs hat, der wird halt schneller sein als der auf dem roten Kurs. Und dann hast du einen parallel Riesenslalom erlebt, der irre war in Chamonix, ja. Ja, wo das Verletzungsrisiko extrem hoch war. Und nach diesem Rennen haben die Fahrer auch gesagt, so sind wir jetzt hier nur noch die Clowns im Zirkus. Wir machen bei sowas nicht mehr mit, haben die gesagt. Und da muss man sich dann, es waren auch nur zwei Rennen, ja, aber das ist ein Format, das ausgebaut werden soll in den nächsten Jahren. Und da muss man sich auch überlegen, wie geht es denn weiter mit sowas? Weil jetzt mal eine Frage an dich. Was ist denn Mehrwert für dich? Ein Sieg in einem Parallelslalom oder ein Sieg auf der Streif in Kitzbühel?
Ja, Streif ist ja gar keine
Diskussion. Aber für diesen depperten Parallelsieg gibt es halt auch 100 Punkte. Ja, und für einen Sieg auf der Streif gibt es auch 100 Punkte für den Gesamtweltcup. Ja. Da muss man sich wirklich überlegen, in welche Richtung bewegen wir uns. Ja. Klar, wenn du sagst, wir geben hier nur noch 50 Punkte für den Sieg in einem Parallelwettbewerb, wirst du die Athleten davon nicht mehr begeistern können. Da fährt keiner hin. Aber dann musst du halt überlegen, so werte ich vielleicht in so einem Grand Slam-Format im Tennis, werte ich halt vielleicht gerade solche Sachen halt dann auch auf. Ja, dass ein Slalom in Schladming halt mehr Punkte gibt als ein Parallelrennen in Alta Badia oder die Streif. Ja? Oder dass du sagst, es gibt gar keine Weltcup-Punkte mehr dafür und wir setzen das einfach so an, dass es dafür dann halt extrem gute Preisgelder gibt und dass das der Anreiz ist. Aber dass es 100 Punkte für einen Parallelsieg gibt und 100 Punkte, wenn du Streif oder in Wengen gewinnst, sorry, das ist für mich nicht stimmig. Und jetzt höre ich auch auf zu pöbeln.
Nee, aber ich bin da komplett bei dir beim Parallelslalom. Also was ich ja schon nicht verstehe, du fährst im Achtelfinale, fährst du zwei Läufe.
Genau.
Ja. Und danach hörst du auf. Wo ich mir so denke, macht's doch wenigstens durchgängig. Das ist ja auch bei dem Parallelslalom, Riesenslalom im Snowboard, das ist ja auch ähnlich. Du fährst immer zwei Läufe.
Wenn ich mich dann hast du halt die
ja.
Da hast du halt die Chancengleichheit.
Ja, genau.
Und dann mach halt das Feld kleiner, dann fahren halt weniger. Und dann machst du konsequent zwei Durchgänge. Das war ja auch schon mal so.
Ja.
Aber sie haben jetzt wieder versucht, den Wettbewerb noch dynamischer, noch attraktiver zu machen. Und dann kommt halt sowas bei raus, wo Pantyro sagt, das ist Würfeln am Ende des Tages. Ja. Und Das ist schlecht für den Sport.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Gut. Dann haben wir da zum Ende uns genug aufgeregt über die Wettbewerbe, die man nicht braucht. Aber es ist mit Sicherheit auf jeden Fall spannend zu sehen, was im Sommer zu ändert wird von der FIS. Gibt es mit Sicherheit einiges zu tun. Wie gesagt, parallel Riesenslalom, Slalom und der alpine Kombination muss auf jeden Fall was geändert werden, denn solche Wettbewerbe sind, wie gesagt, nicht attraktiv. Wir freuen uns wirklich darauf, wenn es in 7 Monaten wieder losgeht. Natürlich ist es bis dahin noch eine sehr, sehr lange Zeit, eine verdammt lange Zeit. Wollen wir natürlich ein bisschen verkürzen. Es gibt, wie gesagt, noch einige Rückschauen natürlich jetzt neben Ski Alpin, Nordische Kombination, Biathlon natürlich noch, aber auch das Skispringen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen, auf dem Podcatcher eurer Wahl, auch gerne mal als Rezension da lassen, natürlich am liebsten bei iTunes 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, gerade natürlich auch, wenn ihr aktuell zu Hause seid, was wünscht ihr euch für Themen, die wir vielleicht mal angehen sollen, denn ihr habt mit Sicherheit jetzt viel Zeit, uns zu hören, deswegen freuen wir uns gerne über jede mögliche Art von Feedback eurerseits, auch über unsere sozialen Kanäle, bei Facebook und bei Twitter und dem Handle Kalschneuzig, jeweils mit der E geschrieben, könnt uns einfach anschreiben, per DM, per Kommentar, wie auch immer, und ja, dann freuen wir uns dann demnächst wieder von euch zu hören und hören uns dann auch demnächst wieder hier bei Kalschneuzig im Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.